Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft in einer äußerst bewegten und hochinteressanten Woche, jetzt auch noch mit der Münchner Sicherheitskonferenz, die jetzt gerade läuft. Ich begrüße hier im Sender und in der Verbindung den Leonard, den Leni Fischer. Hallo Leni, in der Tat eine sehr aufwühlende Zeit. Das ist ja wahnsinnig, wie dramatisch sich alles verändert. Und ich glaube, das entscheidende Ereignis der letzten Woche, Donald Trump ruft an den Wladimir Putin und sagt, ja, Frieden ist besser als Krieg. Lass uns über den Frieden reden. Wie können wir uns da einigen? Es wird Gebietsabtretungen geben und so weiter. Mit anderen Worten, das ganze massenmediale Modell da, dieser Medienmainstream, erlebt sein absolutes Waterloo. Jetzt haben noch unsere Leute uns immer gepredigt, 3 Jahre lang, es braucht immer mehr Waffen, immer mehr Eskalation, immer mehr Krieg, man muss den Russen militärisch besiegen. Und jetzt kommt dieser amerikanische Präsident und sagt, weg mit diesem faulen Zauber, hört auf, wir sitzen wieder zusammen. Für mich fühlt sich das an, Lenny, wie das Ende der Corona-Maßnahmen. Wie erlebst du das? So eine Art Befreiung, das ist wie eine Luftreinigung, die jetzt stattfindet. Wir schreiben das ja schon seit 3 Jahren. Wie erlebst du das jetzt, diesen Totalcrash des Medienmainstreams?
Naja, sagen wir mal so, ich muss in einer Hinsicht ein ganz klein bisschen Essig in den Wein gießen. Bitte. Es muss natürlich auch alles dann so kommen. Ja? Also hoffen wir mal, dass es auch wirklich zu Ergebnissen führt und wir in spätestens einem halben Jahr Frieden in der Ukraine haben. Wenn das annäherungsweise so kommt auf Initiative der Amerikaner, dann ist das ohne Zweifel eine große strategische Blamage für die Europäer, die sie aber sowieso erlitten haben. Und da ich ja nur so ein langweiliger Ökonom bin und kein so intelligenter politischer Analytiker, komme ich natürlich immer wieder mit der Börse. Eines der Kriterien, wo du recht hast, wo wieder die Medien Davos alle komplett falsch lagen für den Beginn dieses Jahres, ist die Tatsache, dass der europäische Aktienmarkt um über 10% ansatzweise schon gestiegen ist in den ersten 5 Wochen dieses Jahres, während der amerikanische sich nicht bewegt hat. Und das, obwohl es vor 3, 4 Wochen hieß, Europa ist ganz am Ende. Das ist eine gewisse vorausgenommene Friedensdividende. Der Aktienmarkt, anders als die Zeitungen, hat eigentlich schon bereits mit der, je näher Trump dem Weißen Haus kam, umso mehr Bitterung aufgenommen, hat gesagt, warte mal, wenn der das wirklich hinkriegt, stell dir mal vor, der kriegt das hin, da muss man doch langsam wieder europäische Aktien kaufen, woran man merkt, wie sehr die europäische Elite out of touch mit allen Interessen ihrer Bürger ist, lieber weiter von Krieg reden, damit bloß keiner in Europa es ökonomisch besser geht. Keinem besser.
Also ganz wichtig, dass du mich da natürlich bremst. Ich bin immer etwas auf der optimistischen Seite bei solchen Dingen.
Aber die Börse merkt, dieses Mal.
Du merkst es. Ich habe jetzt meine innerliche USA-Flagge wieder gehisst und ich bin ganz begeistert und schaue umso entgeisterter auf die Vorgänge in Europa. Zum Beispiel der noch amtierende, vermutlich nicht mehr sehr lange amtierende deutsche Bundeskanzler, der Olaf Scholz, der hat ja jetzt ganz trotzig das Gegenteil verkündet und gesagt, also wir werden unter Umgehung der Schuldenbremse Sonderfonds für die weitere militärische Aufrüstung der Ukraine bereitstellen. Sind die Deutschen auch wieder mal auf Kollisionskurs mit der Wirklichkeit im Moment?
Naja, ich glaube, Olaf Scholz ist auf der Kollisionskurs mit dem deutschen Wähler und versucht verzweifelt noch irgendwo einen Fisch an die Angel zu kriegen, der das Kreuz bei ihm macht. Und dazu sagt er und tut er im Zweifel alles, was er tun kann. Naja, dahinter steckt noch viel größer. Also als Staatsbürger sollten wir uns da alle noch eine viel größere Sorge machen. Der Deal, der sich hier abzeichnet, besteht ja darin, Amerika vermittelt den Frieden, bekommt die Rohstoffe und die Europäer bezahlen den Rest. Ich fasse das mal mit simplen Kaufmannsworten zusammen. Naja, es gibt natürlich große Überlegungen in der EU und die Grundidee kam ja nicht von Scholz, sondern mal wieder von unserer brillanten EU-Kommissarin, die natürlich sofort gewittert hat, wir lassen die gesamte Schuldenbremse, die es ja auch in der EU gibt, für die Staatsdefizite wegen Maastricht und so weiter, also pro forma, Wir lassen das alles fallen, weil wir müssen jetzt uns wieder aufrüsten und die Ukraine wieder aufbauen. Du wirst sehen, mit welcher wendehalsigen Geschwindigkeit die europäischen Eliten das Thema Aufrüstung durch das Thema Wiederaufbau ersetzen, solange sie nur die Möglichkeit kriegen, insbesondere die EU-Kommission, sich unbegrenzte Mittel zu besorgen und die dann irgendwo zu versenken. Da wirst du überrascht sein. Aber warten wir erstmal ab. In jedem Falle, es gibt bereits, das merkt man, in der Wirtschaft, an der Börse zumindest, so eine Stimmung, der Trump könnte es hinkriegen. Und dann gucken wir uns mal Europa an und sehen, hey Mann, das ist ja alles viel zu billig.
Und weißt du, was ich glaube? Ich habe diese Idee gestern auf X vertwittert und ich habe sogar herangeschrieben in natürlich völliger Selbstüberschätzung at Elon Musk und at JD Vance. Also ich habe diesen X-Tweet oder wie man dem sagt, diesen X-Message da auf diesem Social Network, das habe ich geschrieben und direkt adressiert an JD Vance und Elon Musk und ich habe geschrieben, ihr müsst jetzt mit den Russen zusammen die Nord Stream Pipelines wieder in Ordnung bringen, macht daraus die Pipeline of Peace, linking the United States, Russia and the European Union. Die Amerikaner kaufen die Pipeline, sanieren sie, die Russen leiten das Gas drüber und am Schluss profitieren alle. Und das ist vielleicht der große Fehler, den auch Putin gemacht hat, völlig verkennend die Situation in den USA mit seinen Nord Stream Pipelines, hat er ja auch Trump damals gegen sich aufgebracht, weil das wurde gewissermaßen wie eine Umschlingung, eine energiepolitische Umschlingung Europas gewertet. Und dann ist die Milch sauer geworden, dann gab es auch Sanktionen gegen die Russen durch Trump unter anderem aufrechterhalten. Die große Aufrüstung der Ukraine ist weitergegangen. Und vielleicht könnten diese zertrümmerten, kaputten, ruinenhaften Pipelines zu der Pipeline des Friedens werden und der neuen friedlichen Kooperation. Nur kurz, weil ich jetzt so stolz bin auf diese Idee, kannst du die auch noch schnell kommentieren? Bitte auch zerpflücken, wenn du sie völlig bescheuert
Nein,
findest.
nein, 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 diese Idee würde ich auf keinen Fall zerpflücken. Sollen die Amerikaner sie besitzen und dabei auch eine gewisse Dividende kassieren? Eines ist in jedem Fall klar, das ist eine Grundmeinung, die ich habe. Du kannst langfristig Europa nicht von den russischen Rohstoffen entkoppeln. Das kann ökonomisch langfristig nicht gut gehen für Europa. Also jeder Schritt, der zu einer Form der, wie sagen wir mal, irgendwann so pragmatischen Austausches von gewissen Gütern besteht zum beidseitigen Nutzen, muss stattfinden und ist notwendig für Europa. Also wenn wir sie dann auch die Pipeline eines gewissen wieder wachsenden leichten Wohlstandes, ob man Putin mag oder nicht, ist hier überhaupt nicht die Frage. Ganz einfaches Argument, nur warum ist es nie gelungen, Russland wirklich zu sanktionieren? Aus einem ganz einfach simplen Grund, weil die Welt die russischen Rohstoffe braucht. Punkt. Und ob wir sie jetzt erst über Indien zwischengehandelt zurückkaufen zu überhöhten Preisen oder dann lieber direkt mit einer gewissen Marge durch die Nord Stream bekommen, ist natürlich ökonomisch die Antwort einfach, Roger.
Und es wäre eben eine gute, wirklich eine Zusammenfügung aller dieser wichtigen Parteien und vor allem auch könnte man sagen, jetzt für die transatlantische Fraktion, die vielleicht Allergien gegenüber den Chinesen haben, dass das eben auch die Russen wieder stärker etwas zu den Amerikanern heranführen könnte. Wir werden sehen, ich werde also diese Idee nächste Woche in einem Waldeikolloquium, und ich glaube, da hört dann auch der Kreml mit, werde ich die auch mal noch präsentieren. Wir haben da noch so eine Diskussionsrunde, an der ich dann teilnehmen werde. Das ist eben auch interessant, als neutraler Schweizer können wir mit allen reden und wenn die Amerikaner mit den Russen reden, können wir sowieso mit den Russen reden. Jetzt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Gestern die Rede von JD Vance, des Vizepräsidenten, die hat ja auch eingeschlagen wie eine Bombe, als er gesagt hat, nicht China, nicht Russland ist die große Bedrohung für Europa. Ihr seid eure größte Bedrohung, weil ihr die Freiheit nicht mehr ernst nehmt, euch kaputt reguliert und die Demokratie mit Füßen tretet. Hast du die Rede gehört? Was denkst du darüber und wie hat die jetzt in deiner Welt eingeschlagen, diese Rede?
Wie eine Bombe. Also insbesondere im konservativen deutschen Establishment. Sie bringt Leute wie Friedrich Merz und andere in eine fürchterliche Bredouille. Es wird also seit Jahren behauptet, also eines der Hauptargumente von Merz war, ich kann zum Beispiel mit der AfD nicht koalieren, weil die Atlantikbindung, also
Genau.
NATO heißt immer die
Genau, sind
Atlantikbindung.
Anti-Amerikaner.
Und dann kommen die Amerikaner, treffen Die Spitzenkandidatin der AfD und sagen auch noch weg mit der Brandmauer und ihr müsst wieder mehr Demokratie wagen. Jetzt mal völlig unabhängig, wie substanziert das jetzt ist oder ob man das richtig oder falsch findet, was JD Vance sagt. Das ist ein Hammerschlag ins Kontor der Europäer und lass es mich mal so formulieren, unabhängig, ob jemand Sympathien hat für Trump, für Vance, für die amerikanische Politik. In einem hat, darum reagieren noch alle so panisch, hat Vance den Finger in die Wunde gelegt. Die europäische Außenpolitik der letzten 4 Jahre, allen voran die deutsche, bestand darin, dem Rest der Welt Demokratie zu erklären. Und Vance hat einfach gesagt, bevor ihr weiter in der Welt rumläuft und dem Rest der Welt erklärt, wie Demokratie funktioniert, kehrt vor der eigenen Tür. Ein zutiefst sinnvoller Ansatz, bei dem wir mal ernsthaft ein bisschen, ich glaube, dass man sollte ihn ernster nehmen, als es viele tun. Das heißt nicht, dass man mit allem übereinstimmt, was er sagt oder was die Regierung tut.
Auf jeden Fall eine wirklich auch wieder so eine Spitzkehre. Du hast das richtig gesagt. Ich schätze das auch so ein. Also was bringt die Konservativen da? Plötzlich stehen die, die immer auf der richtigen Seite der Geschichte haben stehen wollen, die stehen jetzt plötzlich komplett neben den Schuhen. Nun die USA, und das geht ja gleich kommt ja gleich aus diesem Kapitel heraus. Die USA haben jetzt angekündigt, die europäische Wirtschaft zu sanktionieren, und zwar wegen dieser sogenannten ESG-Regel. Und diese ESG-Regel, das kennen vielleicht nicht alle, das ist ein unglaubliches bürokratisches Auflagenkorsett. Mir hat das mal ein österreichischer Bauunternehmer gezeigt, da müssen Sie ganze Kompendien, müssen Sie da ausfüllen und erklären, da müssen Juristen angestellt werden, da musst du ganze Rechtsabteilungen ausbauen. Das ist so eine Schlingpflanze um die Atemwege der Wirtschaft. Und jetzt gehen also die USA auf diese Regulierungsbestie EU los. Wie ist das einzuschätzen jetzt, diese Sanktionsdrohung aus
Ja gut,
Washington?
also sagen wir mal so, das ist etwas, wo heimlich wahrscheinlich jeder Unternehmer hofft, dass die Amerikaner sich durchsetzen. Meine Meinung zur Europäischen Kommission unter der Führung der jetzigen Kommissionspräsidentin kennst du. Ich bin der Auffassung, dass sie zurücktreten muss, weil sie fast alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Eines ihrer Lieblingsprojekte in den letzten 5 Jahren war ESG. Das steht übrigens für Environmental, Umwelt, Social und Governance. In Wirklichkeit steht es dafür eine gigantische Selbstbereicherungsmaschine an Juristen, Wirtschaftsprüfern und Bürokraten bei Laune zu halten und jedes Unternehmertum einzuschränken. Also, Entschuldigung, auch wenn mich da jetzt jemand für kritisiert, ich kann diesen Vorstoß der Amerikaner nur ganz unterschreiben und hoffe, dass sie uns von uns selber befreien bei diesem Thema. Denn einer der Gründe, warum Europa seit Jahren hinterherhängt, ist eine komplett inkompetente europäische Regulierung.
Ja, und zwar die auf der Einsicht gegründet, dass man sich zum Erfolg bürokratisieren kann. Und offensichtlich braucht es auch einen amerikanischen
Naja,
Präsidenten, der einem das sagt, weil man es selber nicht merkt. Von selber wären sie ja nicht draufgekommen.
also wenn ich dir da jetzt ganz kurz mal und ich unterbrechen darf. Es gibt, dahinter steckt mehr, übrigens in Amerika. Es gibt eine große Diskussion im angelsächsischen Raum über eine Theorie. Ich weiß nicht, ob du von ihr schon gehört hast. Die heißt Dark Enlightenment.
Die habe ich auf meiner Liste, die kommt noch dran. Über die müssen wir nachher
Ja,
noch
aber die
sprechen.
passt gerade an diesen
Ah,
Punkt,
okay,
weil
dann nehmen
die
wir das
Idee des
vorweg.
Dark Enlightenments ist die, dass in den 70er Jahren die große Frage in der Volkswirtschaft diskutiert wurde. Wie konnte es sein, dass die Verlierermächte Deutschland und Japan ökonomisch einen solchen Erfolg haben und die Siegermächte wie Frankreich und England nicht, insbesondere England? Eines der Argumente damals war, die Deutschen und die Japaner haben verloren, ihre Eliten wurden vernichtet und dadurch entstand eine libertäre, freie, unternehmerische Kraft. Im Gegensatz dazu, die alten Systeme, alte Demokratien neigen dazu, am Ende nur noch Verteilungskämpfe zu organisieren, die der Bürokratie nutzen. Und für die Amerikaner ist die EU, also für jeden, der auch nur ansatzweise hinter dieser Theorie, die auch ein bisschen übrigens obskur ist, es sollte sie nur jeder Zuhörer kennen, weil sie eine relativ hohe intellektuelle Gewicht in der Diskussion im angelsächsischen Raum gewinnt, hinter dieser Theorie steht einfach grundsätzlich die Vorstellung, und man geht davon aus, dass Musk ihr anhängt, dass eine Demokratie von der Bürokratie regelmäßig gesäubert werden muss, um es so zu formulieren. Der Chef von Palantir, einer der berühmten Softwarefirmen für Sicherheitssoftware in den USA, hat gesagt, ich weiß nicht, ob irgendwelche Leute das noch nicht mitbekommen haben, wir sind in einer Revolution und es werden auch Köpfe rollen. Also dahinter steckt mehr, auch nur fast eine Ideologie. Und der Hauptgegner natürlich für, ist die EU, weil die EU hat sich leider in den letzten 20, 30 Jahren von einer idealistisch sympathischen Institution zu einem Bürokratiemonster entwickelt, das nicht mehr am Wohlstand der Bevölkerung Europas interessiert zu sein scheint. Also wenn es überhaupt, und wenn du daran merkst, JD Vance hat kein Interesse, mit der Kommission zu sprechen. Donald Trump ruft die Kommissionspräsidentin. Also die Amerikaner ignorieren die Europäische Kommission von vorne bis hinten, weil sie für sie diesen Deep State repräsentiert. Und diese ESG-Regeln sind ein Ergebnis davon. Übrigens, dieses Dark Enlightenment ist keine Philosophie, hinter der ich persönlich stehen würde in ihrer letzten Konsequenz. Ich halte sie auch nicht für logisch, weil sie sagt, im Grunde genommen, Demokratien werden irgendwann immer nur noch Verteilungskämpfe. Das spricht empirisch dagegen, dass es Demokratien in Amerika und England gibt seit 200 Jahren, die natürlich Verteilungskämpfe hatten, sich aber auch immer wieder selber erneuert haben. Gleichwohl, das ist eine der ganz großen Antreiber, die hier im Moment gerade auf der weltpolitischen Szene zwischen Europa und Amerika eine Rolle spielen, hinter den Kulissen. Und wichtig, das zu verstehen, dass es da auch um eine tief sitzende Überzeugung geht.
Ja, ist sehr interessant. Ich habe mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Einen nur vielleicht ganz kurz, was natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz wichtig war, so zynisch das jetzt klingen mag, die kreative Zerstörung, also jetzt die wirklich in Anführungszeichen hoch 5 Giftschrank Klasse 3a. Aber ich meine, nachdem natürlich alles zerstört wurde in Europa, auch diese alten Industrien und die alten Maschinen, musste ja alles neu aufgebaut werden, während die Engländer noch in ihren uralten, aus der Industrialisierung stammenden Schornstein und so weiter, einfach diese ganzen veralteten Infrastruktur drin waren. Das war sicher ein wichtiger Faktor. Und
Ja,
eben,
das
wenn du
ist
ein,
das klassische
und
Volksfest.
wenn du ein Land natürlich neu aufbauen kannst, entfesselt das viel. Aber eben, wir hoffen, dass es jetzt nicht einen Bombenkrieg gegen die EU braucht, um diese Bürokratie
Naja,
wegzuräumen, dass es
also,
mir gelingt. Wir werden sehen. Aber ich wollte, die Zeit läuft uns davon. Ich wollte noch
entschuldige,
zum
ja.
nächsten, nein, ich wollte nur zum nächsten Thema noch gehen. Und nur noch einen Punkt dazu. Die wichtigste Theorie, glaube ich, ist die Goethe-Theorie, die man im Blick haben muss. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Wenn es den Leuten zu gut geht, machen sie die dümmsten Fehler, unter anderem die Bürokratie. Jetzt sind wir bei Frankreich. Auch so ein Bürokratiemonster, aber die Franzosen haben aufhorchen lassen in dieser Woche mit einem Vorstoß, wo ich nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. Ist das etatistischer Overkill oder ist das innovativ von Präsident Macron, als er gesagt hat an dieser Konferenz, wir knallen jetzt 100 Milliarden Euro, ich weiß zwar nicht, woher er sie nimmt, vielleicht müssen das am Schluss die Deutschen bezahlen, wir nehmen 100 Milliarden Euro, um die künstliche Intelligenz nach Europa zu holen. Ist das etatistische Größenwahn oder ist das kreatives Statesmanship? Was sagst du, Leni Fischer?
Beides. Beides. Beides, Roger. Und man muss das mit dem nüchternen Pragmatismus sehen, mit dem die Amerikaner alles sehen. Der Silicon Valley war früher das Zentrum der amerikanischen Defense-Verteidigungsindustrie. Es ist dann zu diesem Tech-Mekka der Welt geworden, aber nicht ohne Gelder des Pentagons. Es gab immer eine enge Verzahnung. Also von daher, der Staat hat auch immer eine Rolle gespielt, auch bei Innovationen, solange der Staat noch nicht meint, was innovativ ist, selber zu entscheiden, wie die EU-Kommission bei Elektroautos. Was Macron gemacht hat, finde ich deshalb so bemerkenswert. Übrigens relativ wenig Berichterstattung darüber. Er hat eine Riesenkonferenz zum Thema künstliche Intelligenz gemacht. JD Vance auf dem Weg nach München hat dort ja einen Zwischenstopp eingelegt. Und hat auf dieser Konferenz gesagt, wir werden jetzt 100 Milliarden investieren, weil wir können den Anschluss halten. Und es gab so eine defätistische Einstellung, gerade auch in Davos, Europa ist durch, KI ist gelaufen. Dann kam diese Sache aus China, wo jemand sagt, ich habe mit 10 Millionen Dollar das Ding genauso gut gebaut. Und ich glaube, das hat Macron inspiriert zu sagen, hey, wir geben noch nicht auf. Die Europäer waren so ungefähr aus Angst vorm Tod Selbstmord zu begehen, haben sie gesagt, also dann lassen wir es gleich, wir sind technologisch, haben wir gar keine Chance mehr. Ich finde, wie man auch immer zu Macron steht, jede Initiative zu sagen, hey, wir stehen auf, wir kämpfen, wir geben das noch nicht auf, wir können auf dem Bereich der KI auch noch mithalten. Schließlich haben wir hochintelligente Menschen, hervorragende Universitäten, übrigens die ETH Zürich ist eine der führenden auch auf diesem Gebiet in der Welt. Wir müssen jetzt mal unsere Ressourcen zusammenbringen, auch mal Geld in die Hand nehmen, egal wo es herkommt und wenn es hinterher irgendwo verläuft. Ich finde es besser ausgegeben, als noch eine neue ESG-Regel zu erlassen.
Oder? Und ich habe mir gerade gedacht, du, es gibt vielleicht auch einen kreativen Deep State. Auch der Deep State reformiert sich jetzt und
Das ist
lenkt
ja,
seine
weißt
Energien ins Produktive.
du, ich bin
Wir
ja
dürfen die
kein.
Hoffnung noch nicht aufgeben. Auch der Deep State ist reformierbar.
Nein, du kennst doch den berühmten Satz: Am dunkelsten ist es in der Stunde, bevor die Sonne aufgeht.
Das werden wir sehen. Und jetzt, wenn wir schon bei der Sonne sind oder vielleicht bei einer Sonnenfinsternis, unser letztes Thema, das möchte ich doch noch aufgreifen, weil das führt an den Anfang zurück. Ich habe vom Totalcrash des Medienmainstreams in der Ukraine-Berichterstattung gelesen. Die wollten uns einreden, Krieg ist besser als Frieden. Sie wollten uns einreden, man könne Russland mit militärischen Mitteln besiegen. Ich meine, ausgerechnet die Deutschen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was für eine Art von Geschichtsvergessenheit da kursiert. Also die sollte man alle mal in die Nachhilfestunde Zweiter Weltkrieg schicken. So lange ist das ja noch nicht her. Und sie haben es ja versucht mit der damals stärksten Armee der Welt und sind ja aufs Brutalste zertrümmert worden. Und da kommen die gleichen nachher mit irgendwelchen, mit einer Zirkustruppe. Man kann es nicht anders formulieren und glauben, sie könnten dann die Russen besiegen. Also aus der Geschichte lernen wir, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Aber das bringt mich zum letzten Thema, Selenskyj. Das ist ja auch interessant. Der Mann ist jetzt irgendwie unterm Radar verschwunden und es tut sich ja da auch Bemerkenswertes. Wir hören, wir lesen, aber du hast das auch verfolgt. Du hast mir davon erzählt. Da werden jetzt plötzlich frühere Politiker in der Ukraine werden jetzt da noch verfolgt. Polizei, ich hörte schon alle Oppositionsparteien, Oppositionsmedien verboten. Was ist jetzt da los und wie reagiert da die Europäische Union auf den Fall dieses bis vor kurzem noch als heilig geltenden?
Also sagen wir mal so, ganz konkret, der letzte, also der Vorgänger von Selenskyj,
Selenskyj.
Porochenko, der übrigens die wichtigste Oppositionspartei im Parlament, Mitglied, also er ist Mitglied des Parlaments und der wichtigsten Oppositionspartei, der ist faktisch aller seiner Bürgerrechte, sind ihm entzogen worden, sein Besitz eingezogen worden, er ist wegen Bestechung angeklagt worden. Wenn jemand in der Ukraine wegen Bestechung angeklagt wird, erinnert mich daran, das ist dann genauso wie wenn in Moskau jemand wegen Bestechung angeklagt wird. Das war
Oder es ist wie wenn einer in der Schweiz wegen Atmen angeklagt würde.
also das ist
Jetzt habe ich.
schon in sich dubios. Da werden also jetzt Auslandsreisen untersagt und so weiter und so fort. Es gibt von der Europäischen Kommission offiziell so gut wie gar keine Reaktion, genauso wenig wie von den deutschen Medien, die ja solche Themen beflissentlich übersehen, weil sie auf keinen Fall damit konfrontiert werden wollen, dass man den Angst haben muss, dass Selenskyj. Übrigens, das passiert genau, du weißt, dass das zufälligerweise passiert ist, eine Woche nachdem klar durchgesickert ist, dass Trump darauf drängt, dass in der Ukraine Neuwahlen stattfinden, werden er zumindest schon mal potenzielle Gegner geschwächt. Der Einzige, der sich, von dem ich gelesen habe, der sich dazu geäußert hat, ist der Weber, ja natürlich ein klassischer Vertreter Brüssels, der Europäischen Volkspartei, ihr Vorsitzender.
Manfred Weber,
Manfred
ja.
Weber, ein deutscher Politiker aus der CSU in Bayern, der hat gesagt, Poroschenko hat auch gestanden für die Westbindung der Ukraine, was übrigens objektiv stimmt, hat entscheidenden Anteil an der Wiederbewaffnung der Ukraine gehabt, an dem Umbau der ukrainischen Armee, sonst hätte sie 22 gar nicht überstanden, was übrigens auch stimmt. Und es wäre doch nicht der Demokratie, also er hätte es so vorsichtig formuliert, Demokratie förderlich, dass sowas passiert. Ich glaube, die ersten Leute machen sich ernsthafte Sorgen, ob der Selenskyj eben der, sagen wir mal, Heilige wirklich ist, als der er gerne in unseren Medien dargestellt wurde. Von Freunden, die ich in der Ukraine habe, behaupten viele, dass sie glauben, dass er keine Chance hätte, die nächste Wahl zu gewinnen. Aber ich bin kein Kenner der ukrainischen Innenpolitik. Ich finde es einfach nur bemerkenswert, wenn in einem Land, das nun wirklich auf dem Korruptionsindex ganz weit vorne steht, plötzlich ehemalige Politiker von aktiven Politikern wegen Korruption angeklagt werden. Das Oniswaki Malipongs, Roger.
Ja, und das Interessante ist immer, dass eben diese Aussage immer auch vor dem Hintergrund gesehen werden muss, dass natürlich auch Russland ein hochkorruptes Land ist und dass eben die Feststellung, dass die Ukraine korrupt ist, ist ja auch nicht eine Entschuldigung. Das meint ja auch niemand so, dass die dann angegriffen werden oder die anderen mit ihren Panzern reingehen. Aber eben, ich glaube, das, was du jetzt auch sehr gut gezeigt hast und was hier einfach auffällt, ist diese komplett verblendete Einseitigkeit in der Beurteilung jetzt auch der Europäischen Union, der westlichen Seite bis vor kurzem mit Biden, die eben aus diesem Zelensky der ja auch seine guten Seiten hat und der da auch Widerstand geleistet hat und
Der
so
auch
weiter.
große Verdienste hat, dieser.
Ja, Verdienste hat oder und so weiter. Aber da ist das Urteil der Geschichte noch lange nicht gefällt. Ich war jetzt gerade in Georgien und da ist also von jeder Seite, von allen, mit denen ich gesprochen habe, größte Kritik an Selenskyj geäußert worden. Die Georgier finden, die sind auch so ein kleineres Land, viel, viel kleiner natürlich als die Ukraine, die leben auch so unter dem Einfluss der Russen, die haben überhaupt keine Freundschaft mit den Russen, die sind eigentlich verfeindet, aber sie sagen das nicht, sie getrauen sich das nicht zu sagen, aber sie halten fest, das sei einfach eine Hochrisikopolitik, die der gemacht hat. Und die hätte der Georgien auch mal gemacht. Die hätten auch mal geglaubt, sie könnten die Russen militärisch piesacken
Das
und
ist
dann
auch
würden dann die
eine,
Westler helfen. Und so wird natürlich ein
das ist
ganzes Land
auch übrigens
verheizt.
eine starke Kritik, die bekommen wird innerhalb der Ukraine, dass er natürlich mit der Eskalationsstrategie, die er immer verfolgt hat, bis eigentlich Trump gewählt wurde, ja letztlich auch komplett gescheitert ist. Nur mir macht das aus noch einer ganz anderen Gesichtssorge, und dann, bevor wir zum Ende kommen. Möchte ich das sagen? Mir macht das deshalb Sorge, weil ich habe Angst vor der Idealisierung der Ukraine aus ganz praktischen ökonomischen Gründen. Die Ukraine ist keine westliche Demokratie, sie ist auch kein westlicher Rechtsstaat. Ihre Eliten sind alles andere als artverwandt mit denen der Schweiz oder irgendeinem anderen Land, in dem die Korruption sehr niedrig ist. Wenn hier wirklich die Tore geöffnet werden mit unseren Steuergeldern nach einem Friedensabschluss, die dann wie wild in das Land fließen, dann muss ich sagen, dann wird mir Angst und Bange. Dazu passt so eine kleine Nachricht der Bild-Zeitung, vielleicht können wir damit abschließen. Ich habe meinen Augen nicht trauen wollen. Also da wird in der Ukraine im Westen ein großes Skigebiet geplant. Mit also Skiliften und so weiter für Milliarden. Keine Ahnung, ob das hier gebaut wird und wer das finanzieren soll. Was mich nur erschüttert hat an der Sache war, also in den Karpaten, also ganz in der Westukraine, was mich erschüttert hat an der Tatsache war, dass es hieß, das Gebirge da ist nur maximal 1200 Meter. In der Schweiz werden überall die Lifte schon zugemacht, die nicht hoch genug sind. Und jetzt will irgendjemand in der Ukraine auf 1200 Meter wieder Lifte bauen. Also sagen wir mal so, mir macht Sorge die Vorstellung, dass wir einfach unkontrolliert Milliarden in ein Land schicken, in dem sie versickern werden. Das haben unsere Steuerzahler nicht verdient.
Ein Konjunkturprogramm vielleicht für die Korruption. Lieber Leni, ganz herzlichen Dank für deine Einsichten, für die Themen. Das war hochinteressant. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir bleiben dran mit neugierigem Blick, scharfäugig beobachten wir da, was draußen passiert. Alles hochinteressant und es verändert sich rasend schnell. Bis bald, mach's gut
Bis
und
bald.
wir
Danke.
melden uns zurück. Alles Gute.
Ciao.